Das war jetzt schon eine sehr schöne Zeit. Wir haben gesungen, heilig für immer. Und wir kennen das Gebet, das uns Gott gelehrt hat, das uns Jesus gelehrt hat, wo es heißt, geheiligt werde dein Name. Und darüber haben wir uns vor einigen Wochen Gedanken gemacht, über dieses Thema. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Haben uns überlegt, Mensch, was wollte denn Jesus wohl damit zum Ausdruck bringen? Er hat Gott als Vater angesprochen, hat uns letztendlich erlaubt, auch Gott als Vater anzusprechen. Dass wir zwar voller Ehrfurcht, aber in einer Vertrautheit mit Gott reden und sprechen dürfen. Er hat gesagt, Vater unser. Er hat nicht davon gesprochen, mein Vater, sondern ihm war es offensichtlich so wichtig gewesen, dass die Gemeinschaft, so wie wir auch hier eine Gemeinschaft sind, in den Vordergrund gestellt wird. Wir sollen gemeinsam Gott nachfolgen. Es ist keine Sache alleine. Es gibt immer Zeiten, wo man natürlich Gott alleine sucht. Aber es geht insbesondere darum, in einer Gemeinschaft Gott nachzufolgen und zu wachsen. Geheiligt werde dein Name. In unserem Leben wollen wir letztendlich Gott heiligen. Wir möchten, dass einfach zum Ausdruck gebracht wird. Gott ist uns wichtig. Es hat Bedeutung für unser Leben. Und andere Menschen sollen sagen, ja, da geht etwas aus von denen. Dass wir nicht eben den Namen Gottes entehren. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie es weitergeht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Was heißt das? Dein Reich komme. Jesus setzt also dieses Gebet wieder mit einer Bitte fort, die sich auf Gott bezieht. Auf keine Bitte in unserem persönlichen Leben. Es fängt also wieder, er setzt das also fort, ja. Vater uns Himmel, geheiligt werde dein Name, es geht um Gott, dein Reich komme, es geht um Gottes Reich. Wieder keine persönliche Bitte, die er anspricht. Also dem Primat Gottes wird hier auch wieder eine ganz große Bedeutung auch beigemessen. Und wir wollen uns überlegen, was das heißt. Dann schauen wir uns mal die erste Bibelstelle an, in Markus 1, Vers 14 bis 15. Nachdem aber Johannes überantwortet war, er wurde ins Gefängnis geworfen, Johannes der Täufer, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also mit Jesus ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Seit Jesus auf der Erde war, und auch nach seiner Himmelfahrt, nachdem der Heilige Geist ausgeschüttet wurde, ist das Reich Gottes nahe. Es ist unter uns. Aber es ist eben nicht in seiner Vollkommenheit unter uns. Das merken wir ja auch an uns selbst. Einerseits, wir wissen, wir sind erlöst, unsere Schuld, unsere Sünde ist vergeben. Die Macht der Schuld, die Macht der Sünde ist gebrochen. Und dennoch fallen wir immer wieder. Und dennoch sind wir ja keine vollkommenen Menschen. Wir merken, das Reich Gottes ist nicht in seiner Vollkommenheit unter uns. Es ist nahe. Wir sehen viele Aspekte und wir wollen uns immer mehr dorthin entwickeln, Gott ähnlicher werden, aber es ist eben noch nicht vollständig unter uns. Das steht noch bevor. Wenn Jesus wiederkommt, so wie wir das aus dem Glaubensbekenntnis kennen, von dort wird er kommen, er wird wiederkommen, das hat er verheißen, dann wird das Reich Gottes vollkommen da sein. Es ist nicht mehr nur noch nahe, es ist nicht nur mitten unter uns, es wird vollendet sein. Und darauf warten wir noch. Und das ist das Gebet aber auch, was Jesus ausspricht. Dein Reich komme. Wir wünschen uns, dass Gottes Reich, sein Wesen immer mehr in uns und auch unter uns offenbar wird. Und wir finden dann auch in Matthäus 13, da merken wir auch, welche Bedeutung das Himmelreich hat, ganz zentrale Bedeutung in Jesu Predigt. Jesus predigt sehr, sehr viel über das Himmelreich. Matthäus 13 gibt es 5 Gleichnisse über das Himmelreich. Es ist das Gleichnis vom Senfkorn. Jesus spricht von einem Senfkorn, das gesät wird. Und daraus entsteht ein sehr, sehr großer Strauch, ein Bild dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, größer wird. Oder auch ein ähnliches Gleichnis, was in die gleiche Richtung geht. von dem Sauerteig. Man nimmt ein wenig Sauerteig, nimmt dazu, ich meine, da steht ein Zentner Mehl, ich weiß es nicht mehr genau. Also es wird dieser Sauerteig in einem Zentner Mehl verarbeitet, bis der komplette Teig durchsäuert ist. Also es verbreitet sich wieder das Reich Gottes. Und so sehen wir das ja auch. Seit 2000 Jahren breitet sich das Reich Gottes aus und es breitet sich auch heute noch aus. Vielleicht nicht mehr in unserem christlichen Abendland, aber weltweit breitet sich das Reich Gottes aus. Es wächst und wird größer und nicht nur auf die Kirche, nicht nur auf die Gemeinde bezogen. Natürlich soll auch in unserem Leben das Reich Gottes sich ausbreiten. Sollen wir Gott ähnlicher werden? Wäre doch schade, wenn wir mal 70, 80 sind, uns noch genauso kindisch verhalten, wie wenn wir 5 sind. Und das bezieht sich natürlich auch auf das Glaubensleben. Ja, also das Reich Gottes breitet sich aus, das sind die Gleichnisse, die er da verwendet. Darüber hinaus gibt es aber noch die Gleichnisse mit dem Schatz im Acker. Ein Tagelöhner, ein Landwirt, stößt zufällig auf einen Schatz im Acker. Es war wahrscheinlich ein Tagelöhner, weil es nicht sein Acker war. Und er verkauft alles, um diesen Schatz zu bekommen. Das ist ihm enorm wichtig. Und genauso auch ein Perlenhändler ist es wohl, der findet zufällig stößt er wohl bei einem anderen Perlenhändler auf eine enorm kostbare Perle. Er verkauft alles, um diese Perle zu bekommen. Diese beiden trachten mit allem, was sie haben, danach eben diesen Schatz bzw. diese Perle zu erhalten. Und das ist ein Sinnbild dafür, dafür verwendet Jesus das, wie wir nach dem Reich Gottes trachten sollen. So wie diese beiden. Und so merken wir, dass Jesus also da ganz viele Bilder für das Reich Gottes verwendet. Und mit dem Gedanken des letzten Bildes, also mit dem Schatz im Acker und der Perle, wollen wir uns ein bisschen auseinandersetzen. Jetzt habe ich lang Anlauf genommen, aber ihr sollt ja hingeführt werden. Und Jesus greift diesen Gedanken auch in der Bergpredigt auf. In der Bergpredigt ist dieser ganz bekannte Vers, den viele von euch kennen. Da heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Es geht wieder um sein Himmelreich. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Haben wir den auch hier? Jawohl. Also wir sollen in allererster Linie nach diesem Reich Gottes trachten. Und jetzt schauen wir uns mal einen Mann im Alten Testament an, der das gemacht hat. 1. Könige 3, Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Salomo war gerade König geworden. Sein Vater war ja ein ausgesprochen anerkannter, beliebter König gewesen, der Israel wirklich zur Blüte geführt hat, der Israel zum Frieden geführt hat, zu einem zumindest mal, ich würde nicht sagen Weltreich, aber zu einer unheimlichen Größe in der damaligen Zeit, in der damaligen Region geführt hat. Und sein Sohn Salomo ist jetzt der Nachfolger. Und jetzt hat er diesen Traum. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das hätte man auch gern so einen Traum. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit, merkt euch wieder den Satz das Wort Gerechtigkeit, mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen kann und berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Ist das nicht eine tolle Bitte, die der ausspricht? Das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass das deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und meine Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Also Gott verheißt dem Salomo in diesem Traum etwas unglaublich Schönes. Er wird die Verantwortung, die ihm übertragen wurde, der wird er mit Gottes Hilfe gerecht werden können. Weil er auch eine solche Bitte eben ausgesprochen hat, in einer ja sehr demütigen Art, in einer sehr selbstlosen Art und Weise. Er trachtete danach, das, was ihm an Verantwortung übergeben wurde, richtig und gerecht auszuüben. Das war seine Art des Trachtens nach dem Reiche Gottes. Und was wurde ihm alles noch hinzugegeben? Ihm wurden Sachen gegeben, für die er gar nicht gebeten hatte. Schauen wir nochmal in Matthäus 6,33 rein. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Bei Salomo ging das tatsächlich wortwörtlich in Erfüllung. Also ihm ging es nicht in erster Linie um persönliches Wohlergehen. Und die Frage müssen wir uns ja auch uns stellen, wonach trachten wir denn? Was ist unsere oberste Priorität? Trachten wir nach dem Reich Gottes, so wie dieser Mann, dieser Tagelöhner, der im Acker unbedingt diesen Schatz haben wollte, wie der Perlenhändler, der unbedingt diese eine Perle haben wollte, Salomo, dem es so wichtig war, eben ein gerechter König, ein richtiger König zu sein, mit Gottes Hilfe das auszuführen, was er wollte. Trachten wir danach im Umgang mit unserem Partner, mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, als Mitarbeiter, als Nachbar, als Freund, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Oder geht es in allererster Linie um uns? Geht es in der Partnerschaft um uns, in der Freundschaft um uns? Ja, wenn mir die Freundschaft nichts bringt, ne, dann kann ich sie ja aufkündigen. Ne? Bringt mir ja nichts mehr. Und das ist jetzt die Beziehungsebene, die ich anspreche. Gott spricht da in der Regel immer diese beiden Beziehungsebenen an. Einmal zu unseren Mitmenschen und einmal eben die Beziehung zu Gott. Und das Gleiche auch eben die Beziehung zu Gott. Jesus spricht ja von der Gemeinde als seiner Braut. Das ist ein Bild, was in der Bibel immer wieder verwandt wird. Ja, wie ist meine Beziehung zur Kirche, zur Gemeinde? Und da haben wir als Gemeinde ja unheimlich viel Segen erlebt. Wenn ich zurückdenke, Ende der 90er Jahre oder auch als der Anbau hier durchgeführt wurde vor circa 15 Jahren, da gab es Menschen hier in der Gemeinde, die haben sich dermaßen eingesetzt. Hunderte Stunden haben die hier gearbeitet und die waren handwerklich geschickt, sage ich euch. Also da ging das richtig voran. Die Gemeinde hat Zehntausende dadurch eingespart. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Einzelne hier aus der Gemeinde fünfstellige Beträge gespendet haben. Sogar in jüngerer Vergangenheit haben wir das erleben dürfen, dass also hier jemand so großzügig auch die Gemeinde unterstützt hat. Oder ich hatte auch mal davon gesprochen, dass wir ganz zu Beginn, das war auch noch vor meiner Zeit, da hat ein Ehepaar, das keine Kinder hatte, eine kleine Erbschaft hier der Gemeinde hinterlassen. Und wir dürfen heute die Früchte davon tragen. Haben wir einen schönen Gottesdienstraum, können damit eben auch Camissio durchführen für die Kinder, hatten die Möglichkeit, die Geflüchteten aufzunehmen, als es hier überhaupt keine Wohnraummöglichkeiten gab. Haben hier wunderschöne Gottesdienste, wo manche auch sagen, ich verspüre hier was von Gottes Nähe, von Gottes Gegenwart. Wer möchte sich einklinken? So viele machen das von euch und das ist ganz toll. Und da bin ich auch begeistert von, wenn jemand sagt, Mensch, davon lasse ich mich anstecken. Kling dich ein. Mach das. So wie Salomo das gemacht hat. Das ist die Aufforderung. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich schreibe das mal hier auf, damit wir das auch nicht vergessen. So, das ist also ein Aspekt, nach dem Reich Gottes trachten, dein Reich komme. Aber es heißt auch, und nach seiner Gerechtigkeit. Und es wird im Zusammenhang mit dem Reich Gottes regelmäßig dieser Begriff Gerechtigkeit genannt. Das hat mich an für sich ein Stück weit überrascht. Ja, wenn wir jetzt so an die Früchte des Geistes denken, da heißt es Liebe, Freude, Friede, Geduld. Da kommt der Begriff Gerechtigkeit gar nicht vor. Aber Gott ist gerecht und im Zusammenhang mit dem Reich Gottes kommt deswegen auch dieser Begriff immer wieder vor. Beispielsweise heißt es eben neben Matthäus 6,33, was wir ja hier gerade uns zumindest mal teilweise angesehen haben, in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, da kommt es wieder, und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Also ich habe den Eindruck, da wo Gerechtigkeit ist, da ist auch der Segen Gottes. Aber vielleicht auch im Umkehrschluss, wo keine Gerechtigkeit ist, da zieht sich vielleicht auch der Segen Gottes zurück. Und auch da wollen wir uns doch mal eine etwas längere Geschichte im Alten Testament anschauen. Ja, wir gucken ja gerne immer in die Bibel rein, damit sich die Sachen auch verfestigen. Die steht hier im 2. Samuel 21, das sind jetzt einige Verse, aber auch da wollen wir uns die Zeit nehmen, uns das ansehen. Es war aber zu Davids Zeiten 3 Jahre lang eine Hungersnot, Jahr für Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn und der Herr sprach, es ist wegen Saul, auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Da ließ der König die Gibeoniter rufen und redete mit ihnen. Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Kindern Israels oder zum Volk Israel, sondern waren von den Amoritern übrig geblieben. Die Kinder Israels aber hatten ihnen geschworen, das sieht man also einige Kapitel vorher, das steht in Josua, meine ich, oder Mose, hatten ihnen aber geschworen, dennoch hatte Saul versucht, sie auszurotten in seinem Eifer für die Kinder Israels und Juda. So sprach nun David zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne leisten, damit ihr das Erbteil des Herrn segnet? Und die Gibeoniter sprachen zu ihm, wir verlangen weder Gold noch Silber von Saul und seinem Haus. Auch ist uns nicht darum zu tun, jemanden in Israel zu töten. Er sprach, was ihr sagt, das will ich für euch tun. Sie aber sprachen zum König, von dem Mann, der uns zu vertilgen gedacht und unser Unheil ersann, sodass wir in ganz Israel nicht mehr hätten bestehen können, von dessen Söhnen sollen uns 7 Männer gegeben werden, dass wir sie aufhängen vor dem Herrn bei dem Gibea Sauls, dem Erwählten des Herrn. Jetzt überspringen wir einige Verse. Man tat alles, was der König geboten hatte, und danach ließ sich Gott für das Land erbitten. Also es ist etwas eine schaurige Geschichte. Die spielt ungefähr 800 vor Christus. Deswegen das passt nicht mehr ganz so in unser heute sozialisiertes Bild. Damals war das ja üblich gewesen. Todesstrafen gab es überall. Und auch hier kommen jetzt Männer zu Tode. Aber was war geschehen? Israel hatte den Gibeonitern versprochen, dass sie also nicht gegen sie vorgehen werden. Und dieses Versprechen wurde von Saul gebrochen. Und offensichtlich hat Gott sich dann Jahre später, als dann David König geworden war, zurückgezogen, hat seinen Segen zurückgezogen, dass hier eine Hungersnot ausgebrochen ist. Der Segen Gottes war weg. Und es bedurfte einer Sühnung. Also wir merken, Gott geht über Ungerechtigkeit nicht einfach so husch, husch drüber hinweg. Das hat Konsequenzen. Es geht hier um Gerechtigkeit. Und da bezog sich auch nicht auf die Position zurück. Er hätte doch Gott sagen können, also Herr, was habe ich damit zu tun? Das hat doch Saul gemacht. Das war mein Vorgänger. Ich habe sowieso eine ganz andere Einstellung, das weißt du. Weshalb muss jetzt das Volk leiden, obwohl Saul das gemacht hat? Im Zweiten Weltkrieg ist ja hier in Deutschland ein unglaubliches, unbeschreibliches Verbrechen geschehen, in dem ja die Juden systematisch umgebracht wurden. Und was hat die Bundesrepublik dann Jahre später gemacht? In den 50er Jahren. Die Bundesrepublik hätte doch sagen können, ja, wir sind ja nicht die Nazis, haben mit denen nichts zu tun. Die sind hingegangen, haben gesagt, ja, wir haben da eine Verantwortung und natürlich können wir dieses unbeschreibliche Verbrechen nicht mehr gut machen, aber können wir nicht irgendwas machen, um zur Linderung beizutragen? Und es wurden Gelder nach Israel gegeben, es wurde Unterstützung geleistet für Hinterbliebene. Und was ist mit der Bundesrepublik passiert? Obwohl ja vom Dritten Reich so viel Elend ausging, hat die Bundesrepublik Ansehen erlangt bei anderen Ländern. Man wurde als Partner wieder anerkannt, weil man einfach zu seinen Verfehlungen, zu dem, was falsch gemacht wurde, stand. Ein Wirtschaftswunder ist ausgebrochen, wo man sich ja noch heute fragt, die Voraussetzungen waren unsagbar schlecht gewesen. Wenn Ungerechtigkeit da ist, lasst uns schauen, dass wir Dinge in Ordnung bringen können, wie das David gemacht hat. Das Reich Gottes hängt mit Gerechtigkeit zusammen. Und ich habe auch ein negatives Beispiel. Auch uns als Gemeinde wurde vor einigen Jahren massives Unrecht getan. Manche Verantwortliche haben sich da nicht für entschuldigt. Also mit Blick auf die Geschichte von David hätte ich da Bedenken, weil solches Verhalten kann dazu führen, dass Gott seinen Segen zurückzieht. Deswegen, trachtet nach Gerechtigkeit. Trachtet nach Gerechtigkeit und versucht wirklich ordentlich in eurem Leben umzugehen. Und wenn mal was schiefgelaufen ist, wir sind fehlbare Menschen, versucht es wieder in Ordnung zu bringen. Bringt die Dinge in Ordnung, soweit es geht. Manche Dinge kann man nicht mehr in Ordnung bringen. Bei David, was hatte er machen sollen? Er konnte das nicht mehr in Ordnung bringen. Und fragt dann, und das ist eine sehr mutige Frage, sagt mir, was kann ich tun? Wenn man was nicht mehr in Ordnung bringen kann, dann fragen, ja, was kann ich jetzt noch tun? Gerechtigkeit. Also, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit. Und da möchte ich noch einen letzten Aspekt hinzufügen. Also, Reich Gottes ist, danach sollen wir trachten, besonders seine Gerechtigkeit trachten, weil es eben unmittelbar damit zusammenhängt. Aber es gibt ja noch mehr, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Johannes der Täufer, der sagte auch mit Blick auf das Kommen von Jesu, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist. Jesus hat es selbst von sich gesagt, Johannes der Täufer hat es gesagt. Und dann später, als er im Gefängnis sitzt, dann fragt er sich, Mensch, habe ich mich vielleicht getäuscht? Ist Jesus vielleicht doch nicht der Messias? Weil er wurde gefangen genommen. Da kamen Zweifel auf. Und Jesus bekommt es mit und schickt dann, ich glaube seine Jünger, oder schickt dann die Jünger von Johannes dann wieder zu ihm ins Gefängnis und lässt dem Johannes was ausrichten. Und das steht jetzt in Matthäus 11, Vers 5. Denkt immer dran, mit Jesus ist das Himmelreich nahe herbeigekommen. Und wie drückt sich das aus, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist? Also er sagt jetzt zu den Jüngern von Johannes, richtet dem Johannes aus. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt. Und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wenn man in der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, blind war oder gelähmt oder Aussatz hatte, das war ein absoluter Überlebenskampf. Da stellte sich die Frage, werde ich die nächste Woche noch überleben? Das Volk Israel war total verarmt. Ungefähr 30% lebten unterhalb der Armutsgrenze. Das heißt, sie wussten wirklich nicht, was sie am nächsten Tag essen. Es gab eben diese Tagelöhner. Die Tagelöhner haben buchstäblich von der Hand in den Mund gelebt. In der Erntezeit, gut, da findet man wahrscheinlich einen Job für einen Tag, ne? Aber es gab ja auch Zeiten, dann haben die Großgrundbesitzer gesagt, du, heute habe ich nichts für dich zu tun. Das hieß, ich habe nichts zu essen. So, und wenn natürlich breite Teile der Bevölkerung total verarmt sind, jetzt stellt euch vor, jetzt bist du aussätzlich, lahm oder blind. Ja, wie kriege ich denn da noch was zu essen? Die anderen haben ja selbst nichts. Das heißt also, Jesus kommt auf die Erde und er sieht dieses ganze Elend, was da ist. Und an wen wendet er sich? An die, die total hoffnungslos sind. An die geht er. Bist du auch hoffnungslos? Ich darf dir sagen, Jesus sieht dich in deiner Not und er schenkt wieder Hoffnung. Bei ihm wurden Lahme gehend, bei ihm wurden Aussätzige, die waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Also man vermutet, das war wahrscheinlich wie so eine Leprakrankheit. Die haben nie mehr ihre Familie gesehen. An die wendet er sich. Und dann kam noch in der Zeit ein Punkt hinzu und das macht es an für sich noch dramatischer. Ihr kennt doch die Geschichte, als Jesus den Blinden trifft und seine Jünger stehen nebendran. Der Mann ist blind. Ich habe gerade geschildert, wie es diesem Mann geht. Und da stehen jetzt seine Jünger nebendran und der hört es ja wahrscheinlich, der Blinde. Da fragen die Jünger Jesus, sag mal, wer hat eigentlich gesündigt? Haben seine Eltern gesündigt, dass der in dem Zustand ist? Das heißt, den Menschen wurde noch deutlich gemacht und gesagt, ja, du bist ja selbst dran schuld, dass es dir so schlecht geht. Also so, wie wir das heute auch ein Stück weit vom Hinduismus kennen, mit dem Kastendenken. Also das war auch dort verbreitet. Die Menschen sind in einer Not und bekommen dann auch noch, ja, der muss aber was Schlimmes gemacht haben. Gibt ja noch ein Gut, dass wir dem nichts zu essen geben. Der muss schon seine Strafe auf. Die muss er schon auch spüren. Und zu diesen Menschen kommt Jesus. Und so kommt Jesus auch heute zu uns. Wenn du hoffnungslos bist, und er hatte hier die absolut hoffnungslosen Fälle. Bei Jesus ist Hoffnung. Und deswegen wollen wir das auch heute so machen. Wir möchten einfach Gebet anbieten. Denn Jesus sagt das auch im Jakobusbrief. Ich lese es gerne noch mal vor. Jakobus 5 steht das. Da ist es jetzt auf Krankheit bezogen. Ich habe ja gerade auch die Krankheiten vorgelesen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben. Im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, ich habe schon für mich beten lassen, aber da ist es ja gar nicht in Erfüllung gegangen. Als Jesus am Teich Bethesda war, da war es auch so gewesen. Der ganze Teich, da haben sich die ganzen Kranken gesammelt. 200, 300, ich kann es euch nicht sagen. Es war ein großer Teich gewesen. Einen hat er geheilt. Die anderen wurden zurückgelassen. Und genauso auch bei Paulus. Paulus predigt in Troas, hat eine sehr, sehr lange Predigt. Und ein junger Mann sitzt da im dritten Stock am Fenster, schläft ein. Ich hoffe, dass jetzt keiner bei mir einschläft. Also einer schläft ein und fällt aus dem Fenster raus, ist tot. Und Paulus geht hin, betet für ihn und er wird von den Toten auferweckt. Er wird wieder lebendig. Und gleichzeitig ist es so, Paulus selbst hat ein großes Leiden und beschreibt in 2. Korinther 12, dass er Gott inständig darum bittet, dass er gesund wird. Er wird nicht gesund. Oder auch Timotheus. Timotheus war an und für sich derjenige gewesen. Er war in Ephesus der Gemeindeleiter. Ephesus war eine Stadt von vielleicht 200.000 Menschen. Die Metropole in der damaligen Welt. Da war Jerusalem Kuhdorf dagegen. Ja, wir hatten Rom, Alexandria, Ephesus. Diese drei großen, riesige Städte waren gewesen. Er war also dort Gemeindeleiter, ein junger Mann. Und er ist krank. Paulus sagt, du bist so oft krank und du hast Magenprobleme. Und dann könnte man doch sagen, ja Mensch, Paulus, dann sprich doch ein machtvolles Gebet, dass die Magenprobleme weg sind. Nee, er sagt ihm, ja, nimm ein bisschen Wein in das Wasser, weil das oft verunreinigt war, dass es desinfiziert ist. Und dann hoffen wir mal, dass es dann besser wird mit dir und ja, dass du eben nicht so eingeschränkt bist in deinem Dienst. Liebe Geschwister, damals fanden Wunder statt, aber es blieben auch Wunder aus. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist aber nicht in seiner Vollkommenheit offenbart. Und so erleben wir das auch hier in der Gemeinde. Wir haben hier Wunder erlebt. Da gibt es einzelne von euch, die könnten hier vorgehen und könnten sagen, es sind Dinge aufgrund von Gebet passiert, die sind unglaublich, kann sich kein Mensch erklären, wie das passiert ist, kann kein Arzt erklären, sagt, nach dem heutigen Wissensstand geht das nicht. Und genauso sind Gebete nicht erhört worden. Oder nicht so erhört worden, wie wir uns das erhoffen und erwünschen. Und deswegen ermutige ich dich, nimm doch Gebet wahr. Vielleicht greift Gott ein. Vielleicht greift er ein und tut ein Wunder. Nutze das doch. Denn er ist gekommen, um den Hoffnungslosen auch wieder Hoffnung zu geben. Und so wollen wir das jetzt auch machen. Wir haben hier drei Stationen, die drei Tische. Da werden sich jetzt gleich die Ältesten hinstellen und mit Partnern und für die Kranken beten. Warum Älteste? Weil es in der Bibel so steht. In der Bibel steht drin, soll die Ältesten rufen, die sollen beten und das Gebet des Glaubens sorgt dafür, dass es besser wird. Wir handeln einfach nach dem Wort Gottes. Machen das, wie das darin steht. Und hoffen, dass Gott eingreift. Und die anderen haben die Möglichkeit, wenn die sagen, ja, das ist jetzt für mich nicht dran. Die beiden Punkte haben mich angesprochen. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Das soll noch mehr in meinem Leben, soll das Realität werden. Dann geh doch hier hin, wir stellen es gleich hier unten hin. Wenn du ganz mutig bist, schreibst du deinen Namen drunter. Sagst, ja, ich möchte. Und du weißt ja dann selbst, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest. Ich möchte noch mehr nach dem Reich Gottes trachten. Was es konkret ist, das kannst du ja für dich behalten. Oder wenn dich das mehr angesprochen hat, ja, ich möchte, dass in meinem Leben noch mehr Gerechtigkeit ist. Es gibt vielleicht manche Punkte, da bin ich im Moment noch nicht gerecht. Muss vielleicht was in Ordnung bringen. Schreib hier deinen Namen drunter. Oder bei beidem. Wollen wir es so handhaben? Das heißt, wir gehen jetzt zu diesen drei Stationen, da stellen wir hier unten hin und hat jeder die Möglichkeit, Gott Antwort zu geben, wenn ihn die Predigt angesprochen hat.